Nochmal, ich grüße euch alle mit einem Erev Tov, Shalom.
Warte mal, das muss ein bisschen neu stellen hier. Und freue mich, dass so viele gekommen sind und viel Interesse ist für Israel, obwohl schon einige heute Morgen da waren, schon etwas gehört haben. Aber ich habe so absichtlich ein bisschen die politischen Sachen heute Morgen rausgelassen, weil ihr seid ja zum Gottesdienst gekommen und im Gottesdienst höre ich auch lieber gerne eine geistliche Botschaft und nicht zu viel Politik. Und deswegen wird es heute ein bisschen politisch. Aber wir haben doch noch einen geistlichen Teil am Schluss, weil letztendlich geht es ja um Jesus. Amen. Um seinen Heilsplan mit Israel, durch Israel, wo er uns gebrauchen kann, wie er uns gebrauchen kann. Und er kann uns gebrauchen. Und für die, die heute Morgen nicht da sind oder sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, werde ich nochmal kurz wiederholen. Ich spreche Deutsch, weil ich in Deutschland geboren bin, in Düsseldorf. Und seit vielen, vielen Jahren, da lebe ich in Israel. Echt viele Jahre schon, da lebte das Tote Meer noch. Ich bin älter, als ich aussehe. Aber wir sind 1978 nach Israel eingewandert. Da war ich 11 Jahre. Jetzt könnt ihr alleine ausrechnen, wie alt ich bin. Oder wie jung ich bin. Jetzt fängt das Leben erst an. Mit Abraham hat es mit 80 angefangen. Also alle, die 80 sind, das Leben fängt erst an mit 80. In Israel ist momentan relativ viel, mal wenig, kommt drauf an, mit welcher Zeit man das vergleicht, viel los. Aber interessante Sachen geschehen momentan, besonders auch mit dem Iran. Netanyahu ist ja auch heutzutage hier nicht weit von hier, in München, auf dieser Sicherheitskonferenz. Vielleicht habt ihr die Nachrichten verfolgt, wo er dieses Teil von der iranischen Drohne hochgehoben hat. Der hat immer so Gimmicks auf seinen Reden, aber er weiß, er ist ein toller Public Relations Mann, der weiß, wie er bei den Medien gut ankommt. Solche Bilder werden immer gezeigt, solche Ausschnitte. Und er weiß, wie man es macht. Aber das ist auch der Grund, warum man ihn in Israel so sehr nicht liebt. Also genauer gesagt, die Medien, die mögen ihn total nicht, weil er denkt immer zwei Schritte voraus. Er ist ein Medienmann, er ist ein Public Relations Mann. Und die kriegen ihn nicht klein. Egal, was sie sagen, berichten ihn oder versuchen ihn durch Fragen kaputt zu machen, der denkt zwei Schritte voraus. Und das führt den Hass in den Medien. Und deswegen berichten sie ständig gegen ihn entgegen. Also ich weiß, hier wird auch viel übernommen von den israelischen Medien gegen ihn und so weiter. Aber alles, was ihr hört über ihn, also ich weiß nicht, aber so wie ich das alles einschätze und viele Freunde in Israel, das ist also 70% davon könnt ihr ja mal wegstreichen. Jetzt, wer glaubt denn wirklich, was sie ihm vorwerfen, dass er für ein paar teure Zigarren, dass er da Gesetze durchboxt im israelischen Parlament, nur um ein paar teure Zigarren von jemand zu bekommen. Solche Sachen wirft man ihm vor. Und wenn man nichts gegen ihn findet, dann sucht man was gegen seine Frau, dass sie Flaschen da verkauft und weiß ich was trinkt. Und wenn man nichts gegen seine Frau findet, sucht man oder nimmt irgendwie Geheimgespräche vom Sohn auf und dann wird das von den Kindern. Also das ist was da gegen ihn, das ist ein gewisser Obsession der israelischen Medien gegen diesen Ministerpräsidenten Netanyahu. Aber ich schätze ihn sehr. Ich sage nicht, dass alles, was er macht, richtig ist und das kann sein, dass er hier oder da korrupt ist und einige Sachen macht, aber wer ist das unter den Politikern nicht? Ja, das ist nur eine Frage, wann es rauskommt. Aber so sehr, wie sie gegen ihn schimpfen, aber egal, wer auch dran ist, Gott setzt Könige ein, setzt Könige ab. Und unsere Aufgabe ist, für diese Präsidenten und Könige zu beten. Das steht in der Bibel. Wir sollen sie segnen, wir sollen sie beten. Nicht gegen sie stänkern und meckern. Und das dürft ihr auch mit eurer Kanzlerin machen. Ob ihr für sie seid oder nicht für sie seid. Das ist unsere Aufgabe. Lasst die Menschen meckern und stänkern und die Medien das machen. Wir haben eine göttliche Aufgabe. Und wenn man jemand segnet, auch wenn du ihn nicht so ganz magst, auf einmal siehst du, Mensch, da siehst du ganz andere Dinge in ihm als vorher. Der 7-jährige Bürgerkrieg in Syrien nähert sich allmählich, Gott sei Dank, dem Ende. Hat viele 700.000 tote Syrer gebracht, zugeführt. Und der Gewinner dieses blutigen Konflikts steht fest. Das ist das islamische Regime in Teheran. Und mit Hilfe Russlands Russlands und dem Iran hat das syrische Regime wieder ungefähr 80% Kontrolle zurückgewonnen über Syrien. Und jetzt sind die Syrer 9 Kilometer rangerückt an die israelische Grenze. Das heißt, syrische Stützpunkte befinden sich nur 9 Kilometer von der israelischen Grenze. Und das ist, der Iran ist heute die größte Gefahr, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und die Welt, die schätzt das nicht genügend ein, was der Iran plant. Und was er vorhat, nicht nur mit Israel und dieser Atombombe, die er zusammenbasteln versucht und auch langsam Fortschritte macht, damit will er zuerst Israel vernichten und dann seid ihr dran. Und dann die Amerikaner. Das sind die Pläne. Trotzdem, also Israel, trotz dieser Zusammenarbeit zwischen Syrien und dem Iran, hat Israel schon sehr vielen verletzten Syrer jetzt durch diesen Bürgerkrieg in den letzten Jahren geholfen und operiert. Über 5000 Syrer wurden an der Grenze von Israel operiert. Die wurden rübergeholt. Und Israel hat ein Lazarett aufgebaut an der Grenze mit Syrien. Und sie wurden dort medizinisch behandelt und zum Teil auch in israelische Krankenhäuser gebracht, mit Flugzeugen oder mit Hubschraubern, genauer gesagt, und wurden dort operiert, wenn es schlimme Fälle waren. Israel hat keinen Syrer, der um Hilfe bat, zurückgewiesen. Und mittlerweile über 5000. Das darf man nicht zu sehr veröffentlichen, also auf keinen Fall Bilder, wenn die nämlich dann zurückgehen und in Syrien erfahren, dass sie in Israel behandelt worden sind, dann ist das nicht sehr gut für sie. Kommt das nicht gut aus. Und jetzt ist ja die iranische Drohne rübergekommen nach Israel und die Iraner haben natürlich gesagt, dass das nicht ihnen gehörte, diese Drohne. Hat Netanyahu dieses Teil mitgenommen, um das zu beweisen, dass das doch eine iranische Drohne war, die versuchte da in Israel was auszuspionieren und die wurde Gott sei Dank erwischt und abgeschossen. Leider ist auch ein israelisches Kampfflugzeug dabei verloren gegangen, $50 Millionen, aber das ist nur Geld und die beiden, der Pilot und der Co-Pilot, konnten landen. Heute ist der Pilot, der schwer verletzt war, auch aus dem Krankenhaus gekommen. Aber das zeigt uns, dass da die Lage sich ein bisschen aufheizt, ist doch richtig. Wir sagen immer so, damals, aber wir feiern jetzt nächste Woche das Purimfest. Und die Iraner sind ja eigentlich Perser. Ne? Das ist ja, seit der islamischen Revolution heißen sie Iraner. Das sind eigentlich die Perser. Das sind die Perser, die damals mit diesem Haman, die feiern das Purimfest, wo der Haman versuchte, die Juden zu vernichten. Und da fragen wir, ja, das wäre eigentlich nicht so gescheit, war nicht so gescheit von den Persern, sich kurz vor Purim, sich nochmal mit den Juden anzulegen. Haben die nicht aus der Geschichte gelernt? Letztes Mal ging das nicht gut aus für die Perser. Und ich mache mir keine Sorgen um den Iran. Ich mache mir auch keine Sorgen um die Atombombe, die er dort bastelt und alle seine Pläne. Weil ich weiß und ich bin überzeugt, dass Gott uns zurückgeführt hat nach Israel, in unser Heimatland, nicht damit ein Iran uns mit einer Atombombe vernichtet. Das ist mir klar. Sonst würde ich da nicht wohnen. Und ich mache mir viel mehr Sorgen um die Perser, um die Iraner. Denn die legen sich mit dem Augapfel Gottes an. Die sollten sich Sorgen machen. Und wir feiern jetzt dieses Fest und ich hoffe, sie lernen was daraus. Also die Iraner feiern das nicht, wir feiern das. Vielleicht lernen sie trotzdem was daraus. Aber einfach mal fragen, was ist eigentlich jetzt in Israel? Warum sind die alle so gegen Israel? Was ist da eigentlich los? Warum ist die ganze Welt gegen Israel? Oder der größte Teil der Welt gegen Israel? Und leider auch viele Christen. leider auch viele Christen, obwohl das in der Bibel so klipp und klar ist, dass Gott für Israel ist, dass Gott einen Plan mit Israel hat, dass Gott Israel lieb hat, dass Gott niemals Israel verstoßen hat. Trotzdem gibt es so viele Christen, die einen Hass für Israel haben. Man muss nicht alles blauäugig für gut finden und richtig finden. Ist doch, wir machen auch Fehler. Das habe ich heute Morgen gesagt. Israel ist geistlich noch tot. Die Aussicht kommt noch. Wir machen viele Fehler. Deswegen erwartet man nicht zu viel von Israel. Wir machen noch viele Fehler. Weil die Ausgießung des Heiligen Geistes auf dieses Volk kommt erst nach der Wiederherstellung. Bitte denkt nicht, nur weil wir das Volk Gottes sind und dass wir da alle mit Flügelchen rumlaufen. Wir machen Fehler, wir schießen auch mal daneben. Aber wie oft höre ich auf diesen Vortragsreisen dann Fragen, wenn nachher eine Fragestunde ist, ja, warum hält denn Israel nicht die andere Backe hin? Das steht doch in der Bibel. Sorry, das steht im Neuen Testament. Das lesen die Juden nicht. Das ist eine Aufgabe für euch, nicht für uns. So, ja? Das lesen die nicht. Die andere Backe. Und wenn? Was bedeutet das, die andere Backe hinzuhalten? Mal ganz rein praktisch. Was würde das dann für uns bedeuten, wenn wir das machen wollten? Wenn ein Terrorist in mein Haus kommt und meine Frau neben mir erschießt, wenn ich ihm die andere Backe hinhalten würde, das würde heißen, komm, ich zeige euch das Kinderzimmer. Was würde bedeuten, ich halte euch die andere Backe hin? Aber das hat nicht Jesus nicht gemeint. Und so von der Ferne, 4000 Kilometer entfernt von Israel, von einem Land, wo das schon viele Jahre keinen Krieg mehr hat, wie Deutschland, ist es leicht, uns vorzuwerfen oder vorzumachen, uns vorzuschreiben, wie wir was zu tun haben. Ja, wir reagieren ja viel zu hart gegen die armen Palästinenser im Gazastreifen. Die haben ja nur ein paar Raketchen rübergeschickt. Die haben ja keinen getroffen oder nur wenige getroffen. Und dann bombardiert er sofort die Häuser. Ihr müsst die mit Sandhandschuhen anpacken. Sowas müssen wir uns alles anhören. Aber eins möchte ich klar sagen. Wie hat das alles begonnen? Fangen wir mal von vorne an. Vor 100 Jahren, bei der sogenannten Balfour-Deklaration, da erklärte sich Großbritannien bereit, in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Das war vor 100 Jahren, 1917. In Palästina. In einem Land, das Palästina hieß. Das war das heutige Israel plus das heutige Jordanien. Beide Länder zusammen, die ganze Fläche, das war das Palästina, wo Großbritannien das Mandat bekam dort und sich entschlossen hat, dort eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Das Gebiet hieß Palästina nicht, weil dort ein palästinensisches Volk lebte, sondern weil ein böser Kaiser mit Namen Hadrian, 135 nach Christus, seine Berater zu sich gerufen hat, und sie gefragt hat, nennt mir das Volk, das die Juden am meisten hassen. Dann kamen sie alle, Philister, Philister. Das kennen wir von der Bibel. Und Philister auf Latein heißt Palästina oder Palästinenser. Und zum Ärgernis der Juden umnannte er das Gebiet zu Palästina, weil er die Juden so sehr hasste. Das macht noch lange nicht alle Menschen, die dort wohnten, in diesem Palästina, zu einem Volk. Bis Anfang der 60er Jahre gab es ein palästinensisches symphonisches Orchester in Israel. Das waren nur Juden. Sie nannten sich aber palästinensisches symphonisches Orchester. Parallel dazu gab es auch ein arabisches symphonisches Orchester. Das waren nur Araber. Die Araber haben sich identifiziert mit dem Namen Araber und die Juden, die dort lebten, haben sich mit dem Namen Palästina identifiziert. Sie hätten sich niemals palästinensisches Orchester genannt, gäbe es ein palästinensisches Volk zu der Zeit. Ist doch klar. Aber das gab es. Schaut im Internet, googelt rum. Palästinensisches symphonisches Orchester. Das waren nur Juden, die rumgereist sind und da musiziert haben. Die Jerusalem Post, welche eine rein jüdische Zeitung ist, hieß bis nach der Staatsgründung Israels die Palestine Post. Das ist eine ganz bekannte, klare jüdische Zeitung. Würde sich nie palästinensische Post nennen, gäbe es ein palästinensisches Volk. Dieser Begriff palästinensisches Volk wurde zum ersten Mal von Yasser Arafat 1964 in den Mund genommen und verwendet. Und das war natürlich eine clevere Idee von ihm. Er hat auch mal gute Sachen gemacht. Also, in Anführungsstrichen, von sich aus gesehen. weil er hat die Araber in ganz Israel vereint. Egal von wo sie kamen, das sind die Araber, die heute Palästinenser genannt werden, das sind Araber aus Jordanien, aus Ägypten, aus dem Libanon, über die irgendwann aus verschiedenen Zeiten mal angereist, aus verschiedenen Gründen angereist und sesshaft wurden in Israel. Aber ein palästinensisches Volk in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt keine Kultur der Palästinenser. Schaut in den Geschichtsbüchern, es gibt keine Geschichte der Palästinenser. Das sind Araber aus verschiedenen Nationen. Und die Briten haben sich vor 100 Jahren entschlossen, in diesem Palästina, das heutige Israel plus das heutige Jordanien, eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Dafür bekamen sie das Mandat. Und dort zu errichten. Sie betrachteten sich als die Protektoraten von diesem Gebiet. Ein paar Jahre vor der Staatsgründung Israels, ein paar Jahre nach der Staatsgründung Israels, wurden alle Staaten im Nahen Osten mehr oder weniger in diesem Zeitraum wurden alle Nationen damals gegründet. Und damals hat der Völkerbund so je nach ethnischer Abstammung, gleiche Sprache, gleiche Kultur, hat er sie alle so in ein Land gesteckt und dann Grenzen gezogen. Das sieht man an den geraden Linien der Grenzen von den Staaten im Nahen Osten. Schaut mal die Grenzen von Ägypten, vom Irak, von Jordanien, alle gerade Linien. Und das haben die alle so schnell, da machen wir den Irak raus, da machen wir den Libanon raus, die haben die gleiche Sprache, gleiche Kultur und so weiter. Nur die Juden waren noch nicht daheim. In diesem Palästina. Und deswegen bekamen die Briten das Mandat für dieses Gebiet Palästina, um dort eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten, bis die Juden dann heimkehren. Das war ihre Aufgabe, dafür bekamen sie das Mandat. Dauerte nicht lange, da haben die arabischen Anführer Druck ausgeübt auf die Briten und haben sehr schnell von den Briten den größten Teil abschwatzen können. Durch Druck. Und so daraus wurde das heutige Jordanien. Jordanien, das heutige Jordanien, das sind 76% von dem eigentlichen Palästina, wo die Briten eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk errichten sollten. Das ist heute Jordanien. Also wenn die Palästinenser wirklich einen eigenen, selbstständigen Staat gründen möchten, ist ja okay. Aber dann fangt doch mal in Jordanien an. Da habt ihr 76% von dem eigentlichen Palästina, wenn das wirklich euer Wunsch ist. Aber wenn dort in Jordanien einer der Palästinenser nur sein Haupt erhebt oder das erwähnt, dass er Anrecht hat oder das vorhat, einen palästinensischen Staat zu gründen oder irgendwas dem Gleichen, dann kann das sein Leben kosten. Und so wurde nur ein Jahr nach dieser Balfour-Deklaration, nur ein Jahr später haben die arabischen Anführer das abgeschwatzt von den Briten durch Druck. Und so wurde daraus Jordanien. Und die Jordanier haben sich auch noch so nebenbei schnell noch das ganze Westjordanland angeeignet. Was eigentlich nicht mit geplant war dafür. Das heißt, was wir 1967 erobert haben, beim Sechstagekrieg, das sind nicht keine besetzten Gebiete. Wir haben das Gebiet befreit von den Jordaniern. Das gehörte niemals ihnen. Sie haben das einfach so mitgenommen. Und deswegen haben die Jordanier dieses Gebiet auch niemals zurückgefordert. Hat sich jemand mal gefragt, warum die das nie zurückgefordert? Nur die Welt, die fordert von Israel, dort einen palästinensischen Staat zu gründen. Alle ganze Welt fordert das von Israel. Aber die Jordanier, die vor 67 dort waren, die haben dieses Gebiet niemals zurückgefordert. Wir haben 1994 ein Friedensabkommen mit Jordanien abgeschlossen. Da kam dieses ganze Westjordanland, was bis 67 ihnen gehörte, mehr oder weniger, das kam nie ins Gespräch. Das sollte man sich mal fragen, ja, warum denn nicht? Weil sie wussten, dass es niemals ihnen gehörte. Sie hatten auch kein Interesse daran. Sie würden niemals mit uns ein Friedensabkommen unterzeichnen, wäre dann noch eine Landesfrage offen. Ist ja klar. Alles, was die Jordanier wollten von uns, war, dass wir uns verpflichten, jedes Jahr ihnen 90 Millionen Kubikmeter Wasser abgeben. Das kleine, winzige Israel mit dem kleinen Seechen See Genezareth, wir müssen jedes Jahr 90 Millionen Kubikmeter Wasser an Jordanien abgeben für diesen Frieden. Und daran halten wir uns und das tun wir auch. Und deswegen haben sie auch ein Friedensabkommen mit uns unterzeichnet. Niemals in diesen Verhandlungen kam die Frage hoch, was es mit dem Westjordanland, was bis 67 Jordanien war. Und das sollten wir richtig verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist und wie es abläuft. Wenn die Palästinenser oder wenn die Araber, genauer gesagt, wirklich ihren eigenen Staat gründen wollten und möchten, dann frage ich mich, warum haben sie das nicht zusammen mit Israel gemacht, als die UNO vor der Staatsgründung Israels mit diesem Teilungsplan 181 das Land aufgeteilt hat. Da hat die UNO das ganze Land aufgeteilt und gesagt, den schönen Sandstreifen am Mittelmeer, wo nichts wächst, und in der Wüste unten, das bekommen die Juden, und alles andere bekommen die Araber. Das hat die UNO aufgeteilt und gesagt, das sind die Juden und das sind die Araber. Die haben nicht gesagt, das bekommen die Palästinenser. Weil dieser Begriff Palästinenser galt damals noch den Juden. Oder war damals, dieses palästinensische Volk gab es damals noch gar nicht. Und so war dieses andere Teil für die Araber, die dort lebten. Und was haben wir gemacht? Ein paar Monate später, wir haben unseren selbstständigen jüdischen Staat daraus gegründet. Die Araber, die hatten die gleiche Möglichkeit, das zu tun wie wir. Das hat man von ihnen auch erwartet. Anstelle, dass sie das auch getan haben, was haben sie getan? Sie haben alle arabischen Nachbarstaaten aufgerufen, um diesen gerade frisch geborenen jüdischen Staat zu vernichten. Und dann hatten wir den Unabhängigkeitskrieg. Und da komme ich gleich nochmal zurück. Und heute ist der Hauptgrund, warum die Welt gegen Israel ist oder sieht oder glaubt, warum es keinen Frieden gibt im Nahen Osten und in Israel zwischen den Palästinensern oder Arabern und den Juden, wegen den jüdischen Siedlungen. Und ich bin sicher, viele von Ihnen oder von euch haben schon mal diese Behauptung gehört, dass die jüdischen Gemeinden in Judäa und Samaria im Westjordanland das Hindernis für Frieden sind. Aber sie nennen das krasser, die nennen das ja, die illegalen jüdischen Siedlungen sind das Hindernis für Frieden in den besetzten Gebieten. Und diese Behauptung, die verwirrt mich. Denn niemand würde ernsthaft behaupten, dass die 1,5 Millionen Araber, die unter uns leben, ein Hindernis für Frieden sind. Übrigens, nur mal kurz ein anderes Thema, bevor ich da weitermache. Alle schimpfen sie gegen diese Sicherheitsmauer, Trennungsmauer. Ethnische Trennungsmauer nennt man das ja auch. Das ist keine Mauer. Das sind 3% Mauer, 97% Zaun. Warum nennt man das nicht Zaun? 97% Zaun. Und diesen Zaun hat Israel gebaut, weil das Jahr davor, bevor wir angefangen haben, diesen Zaun zu bauen, hat Israel in einem Jahr 400 tote Terroropfer gehabt. In einem Jahr. Das sind mehr als eine Person, ein Israeli pro Tag. Glaubt mal, der hättet auch ihr als Deutsche alles gemacht, um diese Terroranschläge zu stoppen. Wenn ihr jeden Tag, im ganzen Jahr lang einen toten Deutschen hättet, wegen durch muslimische Terroranschläge, dann hätte auch Deutschland alles getan, um das zu stoppen. Und Israel hat sich entschieden, eine Trennungsmauer, eine Sicherheitsmauer zu bauen, damit diese Terroristen nicht mehr so frei mit ihren Sprengstoffkörpern und Gürteln rüber können auf die israelische Seite. Jetzt werden sie alle in den Eingängen geschleust zu den Kontrollen. Und jetzt haben wir ihnen das Leben schwer gemacht. Sorry. Ja, jetzt geht das nicht mehr so einfach. Einfach nimmst du einen Gürtel oder eine Tasche mit Sprengstoff und sprengst du irgendeinen Bus in die Luft. Jetzt haben wir ihnen das Leben schwer gemacht. Und Gott sei Dank, nachdem dieser Sicherheitszaun jetzt fertig ist, sind die Terroranschläge gegen Israel um 98% gesunken. Der Zaun war teuer, hat uns viele Steuern gekostet, aber ich habe lieber einen Zaun vor meinem Haus oder eine Mauer vor meinem Haus, als wenn ich ständig zerfetzte Leichen sehe oder Mütter und Kinder, die in die Luft gesprengt werden durch Bomben in israelischen Bussen. Und das solltet ihr
behalten oder daran denken, wenn ständig gegen Israel geschimpft wird oder in Bethlehem, da zeigt dann sehr viele Araber aus Bethlehem, denen nun mal gerade die Mauer vor das Wohnzimmer gebaut wurde. Sorry. Jetzt sieht er eine Mauer. Aber die 3% Mauer werden nur da gebaut, wo auf der anderen Seite auch eine israelische Straße ist, damit nicht auf die fahrenden Autos der Israelis geschossen wird. Wo die Straße weit genug entfernt ist, da wird ein Zaun gebaut. Und das sind alles Dinge, also wir würden gerne diese Mauer oder diesen Zaun abreißen. Aber ich habe lieber einen Zaun und eine Mauer, als jeden Tag einen toten Israeli. Und das Erste, was wir machen werden, wenn wir wieder Frieden haben mit den Arabern oder mit den Palästinensern in Israel, dann werden wir die Mauer abreißen. Aber solange sie uns schützt, werden wir sie dort lassen. Und dafür hat die Welt uns zum internationalen Gericht geschleppt nach Den Haag, weil wir uns verteidigt haben, weil wir uns eine Sicherheitsmauer gebaut haben. Die haben das natürlich alles anders benannt. Wir haben die armen Palästinenser in ein Ghetto eingekesselt und so weiter. Nein, wir wurden eingekesselt. Wir haben uns eingekesselt. Wir haben uns geschützt mit diesem Sicherheitszaun. Aber die Medien verdrehen das alles immer so schön. Und zurück zu diesen Behauptungen. Die jüdischen Gemeinden oder diese jüdischen Siedlungen wären das Hindernis für Frieden. Das verwirrt mich. Keiner würde das ernsthaft glauben, dass auch die Araber... Also warum habe ich das erwähnt? Weil, wenn das wirklich eine Trennungsmauer ist, kurz zurück zu dieser Mauer, wenn das wirklich eine Trennungsmauer ist, dann frage ich mich, was trennt die Mauer eigentlich? Auf der einen Seite, im Westjordanland, wohnen 400.000 bis 500.000 Juden mit Palästinensern. Auf der anderen Seite der Mauer oder Zaun wohnen Juden und 1,5 Millionen Araber. Also was genau trennt die Mauer, wenn es eine Trennungsmauer ist? Gar nichts. Das ist eine Sicherheitsmauer. Und Israels Vielfalt zeigt eigentlich ihre Offenheit und Bereitschaft zum Frieden. Aber die palästinensische Führung fordert einen palästinensischen Staat mit einer Voraussetzung. Wisst ihr, was das ist? Keine Juden. Das ist eine Voraussetzung der palästinensischen Führung, dass dieser palästinensische Staat, den sie von Israel fordern, darf keine Juden haben. Man beschimpft uns immer, wir wie Israel, wir wären ein Apartheidstaat. Wisst ihr was? Das sind wir. Israel ist ein Apartheidstaat. In unserem eigenen jüdischen Staat haben wir Gebiete, wo wir Juden nicht rein dürfen. Wenn du nach Bethlehem gehst oder nach Jericho gehst oder fährst, siehst du draußen große rote Schilder, da steht in allen Sprachen Eintritt für Israelis verboten. Die arabischen Israelis dürfen rein, aber die jüdischen Israelis dürfen nicht rein. Da müsste eigentlich den Eintritt für Juden verboten. In unserem eigenen jüdischen Staat gibt es Gebiete, wo wir Juden nicht rein dürfen. Ich glaube nicht, dass ihr Deutschen das dulden würdet, wenn es in Deutschland Gebiete gäbe, wo draußen Schilder stehen, Eintritt für Juden verboten. Das würdet ihr nicht zulassen. Aber irgendwie bei den Juden, ja, das ist noch so ein bisschen gewöhnt, dass man die so ein bisschen ausschließt und hier ihnen das verbietet und das verbietet und das dürfen sie nicht. Und in Ghettos ist man so gewöhnt, dass sie in Ghettos wohnen und hier lassen wir sie nicht rein. Das akzeptiert man irgendwie. Keiner sagt was. Und dieser palästinensische Staat, den die Palästinenser gründen wollen, der hat eine Voraussetzung. Keine Juden. Der muss auch judenrein sein. Und was jetzt? Und dafür gibt es eine Phrase. Sowas nennt man eigentlich ethnische Säuberung. Und diese Forderung ist unverschämt. Aber was noch unverschämter ist, ist, dass die Welt das nicht für unverschämt findet. Obwohl die ganze Welt weiß, alle Politiker, auch Frau Merkel, weiß ganz genau, dass diese Zwei-Staaten-Lösung oder dieser palästinensische Staat eine Voraussetzung hat. Keine Juden. Das wissen alle. Keine Juden. Und das ist unverschämt, dass keiner da etwas sagt, obwohl sie alle wissen, worum es geht. Diese Zwei-Staaten-Lösung, das klingt so nett, aber nicht alles, was wie eine Lösung klingt, ist eine Lösung. Nicht alles, was glänzt und glitzert, ist ein Diamant. Und
diese Zwei-Staaten-Lösung, also ehrlich gesagt, die meisten, also in Israel gibt es mehr Juden und Israelis, die für einen palästinensischen Staat sind, als Palästinenser. Wisst ihr das? Die meisten Palästinenser wollen gar keinen palästinensischen Staat. Die wissen ganz genau, dass wir Juden dann raus müssen. So wie im Gazastreifen. Der Gazastreifen ist heute judenrein. Da wohnt kein einziger Jude mehr. Und sobald wir Juden rausgingen, da musste irgendwas musste ja reingehen in das Vakuum. Und so kam die Hamas-Terrororganisation nach Gaza und hat die Regierung übernommen in Gaza. Dasselbe wird auch geschehen im Westjordanland, wenn dort einmal ein palästinensischer Staat gegründet wird. Wir Juden müssen raus und die Hamas-radikale Terrororganisation wird die Regierung übernehmen und wird dort eine radikale Herrschaft, Regierung führen, so wie im Gazastreifen. Und das wissen die Palästinenser. Die wissen genau, worum es geht. Und keiner der unserer Araber, die unter uns leben, oder Palästinenser, möchten mit irgendeinem Palästinenser im Gazastreifen tauschen. Das möchten die nicht. Die wissen ganz genau, das geht auf unserer Seite viel besser. Aber alle von den Palästinensern im Gazastreifen oder viele von ihnen würden gerne auf die israelische Seite kommen. Warum ist das so, wenn es ihnen so schlecht geht? Wenn wir so böse ihnen gegenüber sind, wie die Welt und die Medien es ständig uns vorwerfen? Warum möchte keiner unserer Araber oder Palästinenser mit irgendeinem Araber in Jordanien, in Syrien oder in Ägypten tauschen? Wenn es ihnen so schlecht geht. Warum? Das muss man sich mal fragen. Aber alle plappern das schön nach, ja, Land für Frieden und so weiter und die armen Palästinenser werden unterdrückt von den bösen Israelis. Natürlich, es gibt immer noch Dinge, die wir besser machen können in den Beziehungen zwischen Juden und Araber. Natürlich. Aber es geht ihnen unter uns Israelis zigmal besser als in irgendeinem arabischen Staat, Nachbarland oder erst recht im Gazastreifen. So dass keiner... Kommt, besucht nächstes Mal, wenn ihr in Israel seid, besucht mal ein israelisches jüdisches Krankenhaus. Ihr werdet staunen, wie viele Araber, wie viele Palästinenser dort behandelt werden, wie viele arabische Ärzte es dort gibt. Die werden alle gleichberechtigt, alle gleich behandelt. Das ist nicht so, wie die Medien es oft darstellen, so schwarz-weiß, dass wenn ein Jude, ein Araber irgendwo auf der Straße trifft, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Das ist nicht so. Ich habe sehr viele arabische Freunde, sehr viele palästinensische Freunde. Und wenn sie gefragt werden, natürlich vor einer Kamera, sagen sie immer, was sie sagen müssen. Und werden nie zugeben, dass es ihnen gut geht unter uns Israelis. Das werden sie nie offiziell zugeben. Weil das sehr gefährlich für sie ist. Da müssen wir uns ständig noch etwas anhören. Moment, ich muss heute viel trinken. Ständig müssen wir uns anhören, dass wir Juden auf palästinensischem Boden gebaut haben, Land gestohlen haben. Vor einigen Monaten stand eine große Überschrift in irgendeiner Zeitung hier in Deutschland, die israelische Regierung erlaubt jetzt Landraub. Dass es jetzt offiziell ist, dass wir und legal ist, dass wir von den Palästinensern Land stehlen dürfen. Das stand hier in der Zeitung. Und dass wir diese jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Boden gebaut haben. Und dass die armen Flüchtlinge nicht mehr zurück können, die palästinensischen Flüchtlinge, weil jetzt da auf ihren Häusern oder Häusern ihrer Großvätern jüdische Kibbuzim gebaut wurden. Und diese Sache, diese Behauptung, die möchte ich einfach alle mal klarstellen hier, was da eigentlich gelaufen ist, wie das gelaufen ist. Es laufen überall hier in Europa, es gibt dann so diesen sogenannten Nakba-Tag. Das ist der Katastrophentag für die Palästinenser, für die Moslems. Als der jüdische Staat gegründet wurde, war das für die Moslems eine Katastrophe. Und während wir den Unabhängigkeitstag in Israel feiern oder trauen die Moslems, die Palästinenser, den Nakba, den Katastrophentag. Was für uns ein Wunder ist, war für sie eine Katastrophe. Und sie laufen dann hier an diesem Tag herum mit einem großen Schlüssel. Das habt ihr bestimmt gesehen auf Demonstrationen, Riesenschlüssel. Das soll angeblich der Schlüssel sein von dem Haus, wo ihr Großvater raus vertrieben worden ist. Und jetzt haben die Juden da ein Kibbutz drauf gebaut. Ich habe auch so einen Schlüssel zu Hause. Kannst du den in der Altstadt kaufen bei uns. Aber damit schüren sie den Hass der Deutschen, der Europäer gegen Israel. Schaut mal, das ist der Schlüssel und von dem Haus, da sind jetzt die Juden drinne und ich sehne mich so sehr irgendwann wieder zurück in mein Haus zurück. Jetzt bin ich hier draußen und ich hoffe eines Tages und so weiter. Und damit spielen sie auf die Emotionen der Menschen und beschimpfen die Juden. Und das schürt den Hass der Deutschen, der Europäer gegen uns Juden. Was ist da eigentlich geschehen, dieses palästinensische Flüchtlingsproblem? Hat begonnen mit der Staatsgründung Israels. 90% der palästinensischen Flüchtlinge wurden zu Flüchtlingen, ohne dass sie einen einzigen jüdischen, israelischen Soldaten gesehen haben. 10% der Flüchtlinge wurden zu Flüchtlingen, weil wir sie vertrieben haben. Dazu stehe ich. 10% von den Flüchtlingen haben wir vertrieben. Und die 90% gingen mit der raus aus ihren arabischen Dörfern mit der Hoffnung, dass wir in 14 Tagen alle da tot liegen. Es wurden Flugblätter verteilt, darauf stand, verlasst eure Dörfer für 14 Tage, denn unsere Bomben können nicht unterscheiden zwischen Juden und Araber. Da brauchten sie keine großen Mathematiker zu sein, haben ausgerechnet, ein Jude gegenüber 316 arabische Soldaten, die Juden haben keine organisierte Armee, nur so Widerstandsbewegungen. Und die arabischen Nationen, die Israel angegriffen haben, die haben ausgebildete Soldaten, die haben richtig organisierte Armeen. Da braucht man kein großer Mathematiker zu sein, um auszurechnen, wer hier gewinnt und wer hier den Krieg verliert. Und so zogen sie raus aus ihren arabischen Dörfern. Wenn man die Bilder sieht, von damals, von den palästinensischen Flüchtlingen, wie sie geflohen sind, haben alle ihre Taschen genommen, auf dem Kopf oder auf der Seite und die Kinder, und sie gingen einfach raus und haben ihren Schlüssel mitgenommen, weil sie waren sicher, dass in 14 Tagen können sie wieder zurück. Tja, bei Gott gehen manche mathematischen Formeln anders aus. Und so hat Gott Israel uns den Sieg gegeben, obwohl die Araber 300 Mal mehr waren als wir. Und eine bessere Armee und ausgebildete Soldaten hatten als wir. Und jetzt waren sie nun mal draußen. Was mache ich denn jetzt? Und die meisten hatten Angst wieder zurück. Obwohl Israel ihnen angeboten hat, ihr dürft wieder zurück. Aber die meisten hatten Angst, befürchtet, dass wenn sie zurückgehen, dass wir dann mit ihnen das tun, was sie mit uns getan hätten, wäre der Fall umgekehrt. Und so blieben die meisten draußen. Und so entstand 90% des Flüchtlingsproblems. Die 10%, die wir vertrieben haben, das war aus dem Grund, zum Beispiel während des Unabhängigkeitskrieges gingen israelische Offiziere zu den Bürgermeistern von verschiedenen Städten und Dörfern an der Grenze mit Ägypten. Oder sogenannte Muftis heißen die. Und man hatte sie gebeten, die Offiziere baten diese Muftis, ihre Dörfer zusammenzuhalten und ihnen zu sagen, bitte nicht teilzunehmen an dem Krieg gegen Israel. Und erst recht keine Minen zu legen gegen Israel. Was taten sie? Sie haben doch Minen gelegt. Und dadurch kamen viele Israelis ums Leben. Und das war der Grund, warum Israel diese Dörfer vertrieben hat. Aber nicht vertrieben so Allah mit Schießereien und so, sondern sie mussten gehen. Ihnen wurden sogar israelische Militär-LKWs zur Verfügung gestellt, um ihre Sachen zu transportieren. Aber sie mussten gehen. Das waren nur 10%, die von uns vertrieben worden sind. Insgesamt waren es 550.000 arabische Flüchtlinge, die heute palästinensische Flüchtlinge genannt werden. Zur gleichen Zeit entstand aber noch ein Flüchtlingsproblem. Zur gleichen Zeit, während der jüdische Staat gegründet worden ist und es in der ganzen Welt bekannt wurde, jetzt haben die Juden einen Staat, es wurde natürlich auch bekannt in den arabischen Ländern, dass die Juden einen jüdischen Staat inmitten des muslimischen Nahen Osten gegründet haben. Und das war ein Grund für die Moslems, die Juden zu hassen. Und so wurden sie gehasst in den arabischen Ländern. Dort lebten viele Juden in Marokko, in Jemen, im Irak, in Ägypten, überall. Und sie wurden verfolgt. Und so flohen 900.000 jüdische Flüchtlinge von den arabischen Nachbarstaaten nach Israel.
Das ist auch ein Flüchtlingsproblem, von dem heute keiner mehr redet. Die hätten auch mit dem Schlüssel rumlaufen können, von dem Haus in Marokko oder Jemen, und hätten Ansprüche haben können auf das Haus. Ich möchte zurück in mein Haus. So wie die Palästinenser es heute tun, mit dem Schlüssel, wo ihr Großvater drin gewohnt hat. Und uns beschuldigen, uns schlecht machen. Das hätten wir auch machen können. Und zwar ein bisschen mehr. 900.000 jüdische Flüchtlinge hätten auch mit diesem Schlüssel herumlaufen können. Und was ist mit den 6 Millionen Juden aus Europa oder ihren Nachkommen? Hätten auch heute rumlaufen können mit einem Schlüssel und ihre Häuser und Besitze zurückfordern können, hier von Europa. Alle sehen nur das Drama, die Tragödie der Palästinenser. Irgendwann muss man aber auch mal lernen, einen Strich zu machen, Schluss zu machen, um vorwärts zu gehen. Und das haben die Juden getan, vor 70 Jahren. Wir hätten jeden Grund, gegen die ganze Welt zu schimpfen, mit Schlüsseln rumzulaufen, uns in die Ecke zu setzen, zu schmollen, gegen all das, was man uns in den letzten 2000 Jahren angetan hat. Aber nein, das jüdische Volk kam zurück und hat aus einem Nichts, aus einer Wüste, aus einem Sumpfland ein Paradies aufgebaut. Das wünsche ich den Arabern, den Palästinensern auch, dass sie lernen, das, was geschehen ist, beiseite zu legen. Ob sie vertrieben wurden, mit Recht oder mit Unrecht, ob ihnen Unrecht angetan wurde oder nicht, irgendwann muss man mal eine Linie ziehen. Uns wurde auch sehr viel Unrecht angetan. Aber irgendwann muss man aber auch mal sich entscheiden, das zu vergeben oder das beiseite zu legen, jetzt gehe ich vorwärts. Das ist auch in unserem persönlichen Leben so. Wenn du jemanden etwas nachträgst und ihm nicht vergeben kannst und Bitterkeit schürst in deinem Leben gegen eine Person, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du keinen geistlichen Durchbruch in deinem Leben erlebst. Das hält dich zurück. Das ist eine Frage, du musst dich irgendwann mal entscheiden, so, mir wurde Unrecht angetan, das war nicht richtig, aber dieser Person vergebe ich jetzt. Das lege ich beiseite und vergesse es jetzt, aber total. Das ist keine Frage von Gefühl, ob du jetzt dich vergeben fühlst. Das ist eine Frage von Entscheidung. Und du wirst sehen, du wirst Durchbruch in deinem Leben erleben. Und das ist das der Grund auch, warum das jüdische Volk aus einer Wüste nach dem schrecklichen Holocaust, was uns alles als Unrecht angetan wurde, zurückkam und aus einer Wüste, ein Sumpfland, ein Paradies machen konnte. Und wenn die Palästinenser im Gazastreifen und überhaupt in Israel, wenn sie das fertig kriegen könnten oder sich dafür entschlossen hätten, so wie wir, das einfach beiseite zu legen, ob ihnen Unrecht angetan wurde oder nicht, dann hätten sie viel mehr Zeit, Motivation, Energie, etwas aufzubauen. Aber alle Energie stecken sie in die Vernichtung Israels hinein. Alle Gelder, die sie bekommen, und ich spreche von 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr, auch von Deutschland, von Europa, von der ganzen Welt, von den arabischen Ländern, alles zusammen, die palästinensische Autorität bekommt 2,5 Milliarden Dollar jedes Jahr. Glaubt mir, damit hätte ich im Gazastreifen ein Paradies aufgebaut. Das sind 40 Kilometer Länge, 14 Kilometer Breite, diesen kleinen Landstreifen mit 2,5 Milliarden Dollar im Jahr. Weißt du, was ich damit machen könnte? Im Gazastreifen? Aber anstelle dessen werden Waffen gekauft, werden Tunnels gebaut und besonders werden Terroristenfamilien unterstützt. Das machen sie mit dem Geld. Und nichts wurde entwickelt, nichts wurde erfunden, nichts wurde aufgebaut im Gazastreifen. Aber das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir ständig über das palästinensische Flüchtlingsproblem hören, dass auch parallel dazu auch doppelt so viel Juden zu Flüchtlingen wurden, die genau die gleichen Ansprüche hätten auf ihre Besitze und Häuser in den arabischen Ländern. In der Welt passiert momentan einiges und Interessantes, besonders im letzten Jahr, seitdem Donald Trump, da lächelt ihr, ne? Wenn ich nur den Namen erwähne, dann werden alle wach. Seitdem Donald Trump an der Regierung ist Und es ist ganz interessant, ihn mal zu beobachten, was er alles so gemacht hat.
Keine Sorge. Ich weiß, ihr seid nicht so für ihn. Ich werde auch nicht viel Gutes über ihn sagen. Ja, hier in Deutschland finde ich keine großen Fans von Donald Trump. Wir in Israel, wir mögen ihn schon mehr. Also nicht ihn als Person, aber er ist schon ziemlich, macht schon Sachen, die uns gefallen. Nicht immer, aber ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Es ist ganz interessant, ihn mal zu verfolgen, was er so macht. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Art of the Deal. Die Kunst des Handeln oder des Geschäfte machen. Er ist stolz darauf, ein guter Geschäftsmann zu sein. Und das Buch heißt The Art of the Deal. Die Kunst des Geschäftemachens. Und er würde gerne das ultimative Deal verhandeln. Und als Dealmaker sagt er einmal, wenn ich sage ultimative Deals verhandeln, meine ich das Friedensabkommen würde. Also das Friedensabkommen mit Israel und den Palästinensern, das ist für ihn ein Deal. Das ist also das gleiche Wort für ihn. Und er sagte einmal, ich zitiere ihn, ich werde den Deal machen, der nicht gemacht werden kann, zum Wohlhaben der Menschheit. Das ist eine interessante Aussage, in Anbetracht auf die vielen Friedensabkommen, die schon versucht wurden zu machen, und keiner der Friedensabkommen hat funktioniert. Ich war damals als Fotojournalist mit dabei, als diese Friedensgespräche zwischen Israel und den Arabern begonnen haben, in Oslo, in den Osloer Gesprächen und in Madrid, und Anfang der 90er Jahre. Und seitdem haben wir mehr Opfer auf beiden Seiten als vorher. Das hat nicht funktioniert. Keins der Friedensabkommen seitdem hat funktioniert. Weil letztendlich müssen die Araber Israel als einen jüdischen Staat anerkennen. Und das können sie nicht. Wir können uns um Gebiete einigen und Grenzen und du machst das, ich mach das. Aber letztendlich, wenn sie alles haben, was sie wollen, müssen sie sich damit abfertigen, das ist ein muslimischer Staat, das sind wir. Und neben uns existiert ein jüdischer Staat. Und das duldet der Islam nicht. Und genau an diesem Punkt sind alle Friedensabkommen bis heute gescheitert. Weil sie letztendlich Israel als einen jüdischen Staat anerkennen müssen. Weil es ist bis heute eine Katastrophe. Oder sie können es einfach nicht verstehen, der Islam. Wie konnte ihr großer, starker Allah es zulassen, dass dieses kleine jüdische Völkchen, das dabei jetzt auch noch fast vernichtet worden ist von Hitler, plötzlich kommt inmitten, und wir sitzen auch noch so mittendrin im muslimischen Nahen Osten, und gründet einen selbstständigen jüdischen Staat. Wie viele fingen an zu zweifeln an ihrem Islam. Das kann doch nicht sein, dass unser großer Allah sowas zulässt. Dieses kleine, komische, garste Völkchen kommt auf einmal. Fast waren wir sie los. Und da kommen die auf einmal und gründen in einen jüdischen Staat. Inmitten unter uns. Das ist eine Katastrophe für sie. Und deswegen, alle Abkommen, egal wie wir uns einigen, letztendlich müssen sie sich damit abfertigen, dass dort neben ihnen ein jüdischer Staat existiert. Und das duldet der Islam nicht. Und deswegen sind alle Abkommen bis heute gescheitert. Und Donald Trump wünscht sich, oder hat es festgelegt, ich werde den Deal machen, das Abkommen machen, das nicht gemacht werden kann, zum Wohlhaben der Menschheit. Dass es dann Frieden auf der Welt gibt, wenn Juden und Araber sich vertragen. Und wir wissen aus der Bibel, dass einmal ein falscher Frieden kommen wird. Und dieser falsche Frieden wird beginnen mit einem Friedensabkommen. Das ist nun mal so. Und dann mit diesem Abkommen, diesem falschen Friedensabkommen, werden die 7 großen Trübsaljahre beginnen. Ob das jetzt das Abkommen, was er zusammenbastelt, ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist interessant, er geht eine ganz andere Strategie an. Wie alle anderen. Und zwar, wie schon gesagt, Trump betrachtet dieses Friedensabkommen als ein Deal. Für ihn ist das ein Geschäft. Und wenn wir mal einfach, betrachtet mit mir zusammen mal einfach, was er alles so machte im Jahr 2017. Ganz interessant. Angefangen vom 30. Januar letztes Jahr, trifft sich Donald Trump mit Saudi-Arabiens König Abdullah. Abdullah zählt als einer der gemäßigten arabischen Anführer. Warum mit ihm und nicht mit dem jordanischen König? Weil mit Jordanien haben wir ja schon Frieden. So traf er sich mit dem saudi-arabischen König Abdullah. 14. Februar, 2 Wochen danach,
CIA-Direktor Mike Pompeo trifft sich im Geheimen mit Mahmoud Abbas, dem palästinensischen Präsidenten in Ramallah. Interessant. Tag danach treffen sich Netanyahu und Trump im Weißen Haus. Was macht Trump hier? Er ist ein Dealmaker. Er möchte allen signalisieren, dass er sich alle Seiten anhört und allen zuhört und alles beachtet und betrachtet. Das ist seine geschäftliche Strategie. Dann im März letztes Jahres drängt Donald Trump Israel und sagt, Israel darf dieses Deal nicht verpassen. Dieses Abkommen meint er damit, aber er sagt, dieses Deal nicht verpassen, weil es Zeit ist, ein Deal zu machen. Am 14. März erlaubt der saudische Kronprinz zum allerersten Mal, dass ein Amerikaner an dem 28. Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilnehmen darf. Der böse Satan Amerika darf plötzlich, das war zum ersten Mal, die arabische Welt hat sich auch verändert. Der böse Satan Amerika darf an dem Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilnehmen. Am 3. April trifft sich Donald Trump mit dem ägyptischen Präsidenten Assisi, was den Palästinensern im Gazastreifen überhaupt nicht gefallen hat. Die hätten lieber die muslimische Brüderschaft als in eine Regierung in Ägypten gesehen, weil die muslimischen Brüderschaft waren auch für die Vernichtung der Juden und Vernichtung Israels. Für Trump ist es einfach wichtig, allen zu signalisieren, ob es den Palästinensern passt oder nicht, ob es denen passt oder nicht, den Juden passt oder nicht. Er möchte allen signalisieren, dass er mit allen Seiten verhandelt. Mit den Ägyptern, mit den Jordaniern, mit den Israelis, mit den Palästinensern und mit den Saudis. Wenn ihr euch mal die Reiseroute von Donald Trump im letzten Jahr anseht, so wie wir in der Bibel haben, ich will das nicht vergleichen mit Paulus Reiseroute und dergleichen, aber wenn ihr mal so eine Reiseroute macht, dann könnt ihr sehen, dass Trump angefangen hat, letztes Jahr besuchte er die Araber, die Saudis in Riad, da hat er angefangen. Von dort flog er nach Jerusalem, besuchte die Juden. Von dort flog er nach Bethlehem, das sind nur 10 Minuten Autofahrt, dann musste er unbedingt mit einem Hubschrauber fliegen. Aber egal, da besuchte er die Palästinenser. Und dann von dort flog er in den Vatikan, dann nach Brüssel zu den Europäern und dann in den Iran. Trump sagte, dass er bald sehen möchte, wie Mahmoud Abbas ins Weiße Haus kommt, um zu sehen, wie die Israelis und wie Mahmoud Abbas mit Netanyahu ein Friedensabkommen unterschreibt. Hat er gesagt, und dazu sagte er, we will get it done. Was heißt auf Deutsch? Wir schaffen das. Das kennt ihr doch, ne? Das schafft ihr doch auch. Das hat doch jemand schon mal hier gesagt. We will get it done. There's a very, very good chance, hat er weiter gesagt. Das ist ein sehr populärer Ausspruch der Politiker heute. Dann am 1. Juni verschob Donald Trump die Versetzung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem. 1. Juni sagt er, nein, die Versetzung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem wird erst in einem halben Jahr stattfinden. Sofort am folgenden Tag gab es eine Umfrage in Israel um die Meinung der Israelis, wie sie dazu stehen. Zu Jerusalem, genau gesagt. Und da stellte sich heraus, dass 84% der Israelis auf einen Friedensvertrag mit den Palästinensern verzichten würden, wenn sie dafür Jerusalem opfern müssten. Das heißt, wenn Jerusalem wieder geteilt werden muss für einen Friedensvertrag, dann verzichten die 84% der Israelis auf einen Friedensvertrag mit den Palästinensern. Und das signalisierte Donald Trump, hey, dieses Jerusalem ist ja richtig wichtig für die Juden. Und das ist auch mit ein Grund, glaube ich, der dazu geführt hat, dass er jetzt vor ein paar Monaten seine Meinung geändert hat und doch gesagt hat, ich werde die amerikanische Botschaft nach Jerusalem versetzen. Ehrlich gesagt, ist mir egal, er verändert nichts an Jerusalem oder an Gottes Heilsplan. Für mich und für uns und für die Bibel und für Gott ist Jerusalem Israels Hauptstadt, ob Trump dafür ist oder nicht dafür ist. Trotzdem ist es eine wichtige politische Entscheidung. Und so hat er das
umgeändert. Dann am 13. Juni, die Jordanier, die Palästinenser und Israelis und Amerikaner, alle vier haben ein großes Wasserversorgungsabkommen abgemacht. Noch nicht unterzeichnet, aber schon mal vorbereitet, weil Trump überzeugt ist, dass man einen Deal, ein Friedensabkommen nur über einen wirtschaftlichen Weg erreichen kann. Er ist ein reiner Geschäftsmann. Und er macht alle seine Verträge, alle seine Friedensabkommen, alles auf geschäftlicher Basis. Denn man kann kein Friedensabkommen erreichen, wenn der palästinensische Staat, der dann gegründet werden soll, kein Wasser hat. Was hilft das? Wenn die kein Wasserproblem nicht gelöst haben. Was heute das größte Problem im Nahen Osten ist, Wasser. Und so soll bis Ende dieses Jahres, 2018, eine Pipeline gelegt werden vom Roten Meer, unten im Süden in Eilat, bis zum Toten Meer. Welche eine große Menge Elektrizität produzieren wird für die Jordanier und für Israel. Und in diesem Abkommen wurde abgemacht, jeder hat so seine Aufgabe bekommen, jeder muss das machen, was er gut kann. Israelis, wir können gut Entsalzungswasseranlagen bauen, da sind wir sehr, sehr fortgeschritten. Und da müssen wir die größte eigentlich, die es bis heute gibt, in Jordanien, unten in Aqaba bauen, und damit der ganze südliche Teil Israels und Jordaniens mit Süßwasser versorgt ist. Die Jordanier können gut Röhre legen, die legen dann vom Roten Meer die Röhre bis zum Toten Meer. Ihr macht das und die machen das. Das wurde schon alles abgemacht, wer was macht. Aber dieses Abkommen wurde noch nicht unterschrieben. Er bereitet alles vor. Er spricht mit allen Seiten, zeigt allen, dass er mit allen Seiten verhandelt, sammelt sich so ein paar Asskarten in die Tasche, falls die einen zucken und mucken und nicht mitmachen, dass er die dann ziehen kann. Und wenn das dann alles soweit ist, alles geregelt, das Geschäftliche, das Wirtschaftliche, Wasserproblem und so weiter, dann holt er alle zusammen, das ist sein Plan, ruft er alle zusammen, okay, jetzt unterschreiben. Und wenn dann jemand zuckt und muckt, dann zieht er seine Asskarte. Er hebt sich da so ein paar Karten auf. Und interessant, Netanyahu sagte am 6. September letztes Jahres, Israels diplomatische Verbindungen mit den arabischen oder Beziehungen mit den arabischen Ländern, Nationen, haben heute einen Höhepunkt erreicht wie noch nie zuvor. Das heißt, die Beziehungen, positiven Beziehungen mit den arabischen Nationen sind heute besser als je zuvor. Der Nahe Osten hat sich verändert. Da tut sich was. Wir leben in spannenden Zeiten. Ob das Anstrengen, was Trump jetzt macht mit seinem Deal und so weiter, ob das zu diesem falschen Frieden führen wird, den wir unterschreiben werden, weiß ich nicht. Kann sein. Aber es sieht interessant aus. Es läuft alles in die Richtung. Und wir wissen, es wird ein falscher Frieden unterschrieben. Es wird ein falscher Frieden. Alle sagen Frieden, Frieden, und es ist doch nicht kein Frieden. Bevor Jesus wiederkommt, steht das, dass das geschehen wird. Und der wahre Frieden wird nicht durch Donald Trump kommen, auch nicht von Netanyahu und auch nicht durch Landrückgabe oder Abgabe oder die Gründung eines palästinensischen Staates. Sondern der wahre Friede zwischen Israel und den Arabern wird kommen nur durch den Friedensfürst Jesus Christus. Weil das Problem sind nicht die Siedlungen, das Problem sind nicht die Grenzen, das Problem ist nicht das Verhalten der Israelis oder der Juden. Das Problem geht viel, viel weiter zurück. Das ist eine Wunde, eine Ablehnungswunde, die Araber haben, die bis heute noch nicht geheilt ist. Und wenn diese Ablehnungswunde geheilt wird, dann kann es auch zu Frieden kommen. Und dann wird es auch zu Frieden kommen. Erlaubt mir kurz etwas über dieses Thema zu sagen, weil darin liegt das eigentliche Problem der Araber gegen Israel, der Moslems gegen Israel. Und wenn ich jetzt etwas sage gegen den Islam, bitte versteht mich nicht falsch. Wenn ich etwas gegen den Islam sage, dann spreche ich nicht gegen die Moslems. Da mache ich einen großen Unterschied zwischen Islam als Religion und Moslem als Person. Ich habe viele Moslems auch als Freunde. Und zwar, Islam bedeutet, es klingt so ähnlich wie Salam und wie Shalom und wie Frieden, ist aber keine friedliche Religion. Islam bedeutet Unterwerfung. Und was diese Religion charakterisiert, ist Furcht, Angst und Gewalt. Und ich kann ganz klar sagen, dass die meisten heutigen Moslems Moslems sind, nicht weil sie glauben oder überzeugt sind, so wie wir mit unserem Glauben an Jesus überzeugt sind, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. So sind sie, glauben sie nicht an ihren Allah oder sind sie Moslems, weil sie überzeugt sind, dass ihr Mohammed der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Sondern die meisten Moslems sind heute Moslems, weil sie Angst haben, den Islam zu verlassen. Das geht nicht so wie hier im Westen. Da kannst du mal an heute an Hari glauben, morgen an Fari glauben. Alles so Multikulti, alles wird geduldet. Heute bist du mal eine Frau, heute morgen bist du mal ein Mann. Alles wird geduldet. Da, wenn du dich da nur gegen den Islam ausdrückst, aussprichst, im Geringsten, kann das dir dein Leben kosten. Und erst recht, wenn du konvertierst vom Islam in eine andere Religion, damit bringst du nicht nur dein Leben in Gefahr, damit beschmutzt du den Namen deiner ganzen Familie. Das überlegst du dir ganz, ganz genau, ob du das machst. Und deswegen, die meisten Moslems sind heute Moslems, weil sie Angst haben, den Islam zu verlassen. Und diese finstere Macht des Islams hat menschliche Wurzeln, und das sollten wir gut verstehen, weil wir es nun mal mit Menschen zu tun haben. Und wenn wir die Folgen und den Schmerz von Ablehnung, einer Ablehnungswunde verstehen, dann verstehst du schon einen gewissen Teil des Nahost-Problems. Das hat alles begonnen mit dieser Ablehnungswunde. In 1. Mose 27, Vers 41 lesen wir, ihr kennt die Geschichte, wo die ganze Geschichte mit Jakob und Esau, dass letztendlich Jakob den Segen bekam, weil Esau auf das Erstgeburtsrecht, auf diesen Segen, mit einer Verachtung verzichtet hat. Das lesen wir im Hebräerbrief. Das steht im Neuen Testament im Hebräerbrief, dass Esau verachtete das Erstgeburtsrecht. Für eine einfache Linsensuppe gab er diesen Segen hin. Und dann kam eines Tages Esau zurück von der Jagd und lesen wir, plötzlich sah er, wie Jakob aus dem Zelt von Isaak kam, von seinem Vater, und hat den Segen bekommen. Und dann lesen wir, und Esau, in 1. Mose 27, Vers 41, und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Das hat Esau damals geschworen, und im Nahen Osten, wenn du etwas schwörst, das kannst du dir nicht nächsten Tag anders überlegen. Wenn du das nicht tust, dann verlierst du deine Ehre. So ist das im Nahen Osten. Und so trennten sich die Wege von Jakob und Esau für viele Jahre. Was macht Esau? Wenn ihr ein bisschen nachverfolgt, was Esau nachher machte, ein paar Jahre später heiratete er mit der Tochter von Ismael. Wisst ihr, wer Ismael war? Es war noch ein Abgelehnter, der auch eine Ablehnungswunde mit sich getragen hat. Von der vorigen Generation. Das heißt, wenn Gott sich für Jakob, den Segen für Jakob entschieden hat und Jakob den Segen bekommen hat, dann wurde dadurch automatisch Esau abgelehnt. Und so ist es nun mal. Wenn du als Manager in irgendeinem Betrieb und du hast viele Mitarbeiter und du brauchst einen für irgendeinen Job, und dann wählst du einen aus. Und dadurch, durch diese Auswählung, lehnst du automatisch alle anderen ab. Und das ist nicht so ein nettes Gefühl für alle anderen. Und das sehen wir in der Bibel. Sehr oft hat Gott Auserwählungen gemacht und die anderen wurden dadurch abgelehnt. Wie Josef wurde auserwählt für eine gewisse Berufung. Die Brüder wurden dadurch abgelehnt. Und das hat ihnen nicht gefallen. Wir lesen, dass sie neidisch wurden. Und wir wissen alle von der Bibel, nach Neid kommt Hass. Und nach Hass kommt Mord und Totschlag. Dasselbe mit Kain und Abel. Auch hier. Einer wurde auserwählt. Und das schürt Neid, Hass. Und der Hass führt dann zu Mord und Totschlag. Und das ist diese eigentliche Wunde, Ablehnungswunde, wo Jakob auserwählt wurde von Gott und dadurch automatisch Esau abgelehnt wurde von Gott und nicht den Segen bekam. Das hat eine tiefe Wunde hinterlassen in Esau, die er bis zum heutigen Tage nicht überwunden hat. Und diese tiefe Wunde der Ablehnung, diese Ablehnungswunden können nicht mit Zeit heilen. Also dieser Mythos, Zeit heilt alle Wunden, ist eine Lüge. Das funktioniert nicht. Das muss richtig geheilt werden.
Ich habe früher in der Militär, habe ich mal bei einer Operation, habe ich mal eine Kugel hier in den Oberarm reinbekommen. Da steckte dann eine Kugel drin. Und wir waren irgendwo in der Wüste auf dem Feld, kein Sanitär, keine Gelegenheit, irgendwie richtig behandelt zu werden. Und dann, zum Glück hatte ich ein Schweizer Taschenmesser dabei. Und da haben meine Kumpels mich festgehalten, das tat unwahrscheinlich weh, und mit diesem Taschenmesser da rein in die Wunde und haben die Kugel wieder rausgeholt. Das hat unwahrscheinlich geschmerzt. Aber nur nach diesem Schmerz konnte die Wunde wieder ausheilen. Jeder Heilungsprozess ist nun mal mit Schmerz verbunden. Ich hätte das auch, die Kugel drinnen lassen können, verbinden können, einfach was drauf machen und somit verdrängen, verschieben. Und das wäre dann später rausgekommen mit Eiter und noch schlimmer. Aber so hätte ich diese Wunde verdrängt. Und das ist das, was auch Esau gemacht hat, anstelle das zu klären. Was hat er gemacht? Er hat das verdrängt oder verleugnet. Er hat das nicht auf den Tisch gelegt, nicht gereinigt. Wäre damals mit Kain und Abel, als Abel auserwählt wurde oder sein Opfer angenommen wurde und das Opfer von Kain nicht. Kain hätte auch zu Abel kommen können und sagen, hey Abelchen, sag mal, was hast du da besser gemacht als ich? Wie hast du es gemacht? Nächstes Mal bringen wir Gott gemeinsam ein Opfer. Mal sehen, was er dann sagt. Das wäre eine Gelegenheit, eine Möglichkeit. So hätte er auch dieses Problem lösen können. So hätte er diese Ablehnung klären können. Und ich glaube, das hätte Gott akzeptiert. Und hier mit diesem Schwur, wo Esau geschworen hat, Jakob umzubringen. Und Esau wurde dem Jakob Feind wegen des Segens. Mit diesem Vers hat die Feindseligkeit seitens der Araber gegenüber dem jüdischen Volk begonnen. Mit diesem Vers, weil sie das geschworen haben, weil sie diese Wunde da verdrängt haben und nicht auf den Tisch gelegt haben und gereinigt haben und ein für alle Mal geklärt haben. Und Esau heiratete die Tochter von Ismael und noch ein Abgelehnter von der vorigen Generation, weil Gott hat sich für Isaak entschieden und nicht für Ismael. Und was meint ihr, was das Tischgespräch am Abendbrot war? Ablehnung. Später, ein paar hundert Jahre nach Christus, erscheint plötzlich ein Mann mit namens Mohammed mit einer Botschaft, die er in ein Buch schreibt, welches wir heute den Koran nennen. Und der Koran behauptet, die Grundbehauptungen des Korans verleugnen alles das, was in der Bibel steht. Genau gesagt, und die Hauptelemente, die unseren Glauben, das Wort Gottes ausmachen, werden vom Koran, vom Islam verleugnet. Angefangen von dem wichtigsten Element, was unseren Glauben ausmacht. Dass durch das Opfer Jesu Christi wir Sündenvergebung haben und dadurch wieder freien Zugang zum Vater. Halleluja. Und das wird vom Islam, vom Koran verleugnet. Jesus ist ein Prophet im Islam, positiv gesehen. Und dort steht, auf dem Weg zur Kreuzigung kam jemand und hat ihm das Kreuz abgenommen. Und dieser jemand wurde dann letztendlich gekreuzigt an dem Kreuz. Das heißt, Jesus Christus starb gar nicht für unsere Sünden. Und somit verleugnet der Islam ganz klar, dass Jesus das Opfer war für unsere Sünden. Das Wichtigste, was unseren Glauben ausmacht, wird vom Koran, vom Islam verleugnet. Das geht weiter mit der Tatsache, dass der Islam behauptet, Allah, oder steht im Koran, Allah hat keinen Sohn und wird nie einen Sohn haben. Das steht ganz groß auch auf der goldenen Kuppel auf dem Tempelplatz. Diese Sura auf Arabisch. Und wir alle glauben und wir alle wissen, unser Gott hat einen Sohn, Jesus Christus. Amen. Da haben wir schon mal einen ganz klaren Beweis, dass es sich hier um jemand anderes handelt. Ist nicht der gleiche. Viele, leider,
Leider, Theologen und Kirchenleute stecken das alles noch in einen Topf. Aber das ist total nicht derselbe. Und das wird alles vom Iran, vom Islam verleugnet und verdreht. Und weiter geht es zu all den Auserwählungen, die Gott gemacht hat. Diese Auserwählung, wenn Gott sich für Israel oder für Isaak oder für Jakob und für all diese Personen entschieden hat und sie auserwählt hat, er hat sie ja auserwählt für seinen Heilsplan. Er wollte sie gebrauchen. Nicht nur einfach so, hatte nichts zu tun, wenn jemand sich mal ausgesucht, sondern er brauchte gewisse Leitfiguren für seinen Heilsplan. Und systematisch werden alle diese Auserwählungen Gottes vom Koran verdreht, verändert, verleugnet. Wenn Gott sich für Isaak entschieden hat, was sagt der Koran? Nein, das war Ismael. Und so ist der Islam eigentlich eine Verleugnung von dem, was die Bibel bzw. was Gott sagt. Und das ist die Verdrängung, die Wunde der Ablehnung verdeckt. Von dem tiefen Schmerz, von dem Scham, nicht von Gott auserwählt zu sein. Zur anderen Seite der Familie zu gehören. Der abgelehnten Seite der Familie. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das ist nicht einfach. Das ist schwierig. Wir haben alle mal im Leben Ablehnung erlebt. Und besonders, wenn es von jemand sehr nahestehend ist, vom Vater oder von Mutter oder Freund oder Freundin, das schmerzt, wenn du abgelehnt wirst. Und ich kann das verstehen, dass das eine wehtuende Wunde ist. Aber du kannst es so klären oder du kannst es verdrängen. Gehst da mit dem Messer rein, dann hast du mal kurz einen schrecklichen Schmerz, aber dann kann die Wunde nachher verbunden werden und ausgeheilt werden. Oder du verdrängst das auf später. Aber das wird nicht von alleine gehen. Das kommt noch schlimmer raus und wird nur noch schlimmer. Und jetzt haben sie auch noch ein Buch, das ausdrücklich sagt, dass Ismael der Auserwählte Gottes ist und ihm und seinen Nachkommen gehören das gelobte Land. Und jetzt passiert plötzlich was ganz Schlimmes für den Islam, was ich vorhin schon erwähnt habe. Vor 70 Jahren plötzlich kommt das kleine Völkchen der Juden und gründet einen jüdischen Staat inmitten des muslimischen Nahen Osten. Und das war und ist bis heute eine Katastrophe für den Islam, für die Palästinenser und für die Araber. Was ich versuche hier zu sagen ist, dass der Islam seine Kraft von der Bibelverleugnung herausschöpft. So ungefähr wie der Mond sich das Licht von der Sonne stiehlt. Vielleicht deswegen dieser Halbmond. Und wenn ihr das verstanden habt, diese Ablehnungswunde, die nicht geheilt ist, wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr den Nahostkonflikt verstanden. Hier fängt das an. Glaubt mir, das hat nicht angefangen nach dem Sechstagekrieg, nachdem wir angefangen haben, jüdische Siedlungen zu bauen. Die Feindseligkeit seitens der Araber gegen die Juden hat auch vor den sogenannten besetzten Gebieten stattgefunden. Auch vor der Staatsgründung Israels haben Araber Juden getötet und gehasst. Das hat begonnen mit diesem Schwur von Esau, weil Jakob den Segen bekommen hat und diese tiefe Wunde noch nicht überwunden hat. Mit dieser Verdrängung verteidigt der Islam seine Feindseligkeit. Aber die Geschichte hat auch ein gutes Ende. Mit Gott haben wir immer ein gutes Ende. Amen. Amen. Also Happy End ist keine Erfindung von Hollywood. Happy End ist, das ist biblisch. Und ich war auch Pastor in einer Gemeinde, die ich gegründet habe. Dort habe ich auch, ich weiß nicht, was das bedeutet, Seelsorgegespräche zu halten. Also, schätzt mal eure Pastoren hier, es ist kein einfacher Job. Was die sich alles anhören müssen. Was sie alles ertragen müssen. Aber wenn du als Pastor deine Schäfchen wirklich lieb hast, dann darfst du keine Konfrontationen scheuen. Das heißt, dann musst du dir auch manche Sachen anhören, die gegen dich sind. Und dann musst du auch manchmal ein hartes Wort reden, um solch eine Konfrontation und ein Problem zu lösen. Das muss alles auf den Tisch gelegt werden. Aber nur wenn der Tisch voll ist, dann kann er auch gereinigt werden. Wenn du was zurückhältst, dann ist die Wunde nicht ganz geheilt. Das kommt dann später irgendwann doch mal wieder hoch. Du musst alles auf den Tisch legen und das schmerzt manchmal. Das kommt zu Konfrontationen. Und dann versuche ich mir eine andere Gemeinde. Da, die sind nicht so streng, da sind die nicht so komisch. Ist ja heute einfach, ist ja sehr populär. Wenn dir was nicht gefällt, gehst du einfach woanders hin. Das ist aber nicht biblisch. Und ein Pastor, ein Leiter darf diese Konfrontation nicht scheuen. Und wenn alles auf den Tisch gelegt ist, dann kann die Wunde auch geheilt werden. Das ist ein Pastor, der seine Schäfchen liebt. Und ich glaube, dass genau solch eine Konfrontation heute im Nahen Osten stattfindet. Gott konfrontiert sich momentan mit den bösen Mächten des Islams. Und das hat Auswirkungen auf irdische Geschehen. Warum macht Gott das? Weil er auch die Nachkommen Esaus und Ismaels lieb hat, genauso wie er die Juden lieb hat. Und das, weil auch seit die Auserwählung von Jakob und Isaac und von diesen, die automatisch zu der Ablehnung von allen anderen geführt hat, die Verantwortung dafür führt er zurück zum Thron Gottes. Das heißt, er wird das auch klären. Und so wie ein Pastor auch seine Schäfchen lieb hat und seine kleine Konfrontationen scheut, bin ich davon überzeugt, dass diese Konfrontation, die wir heute sehen im Nahen Osten, dieser sogenannte arabische Frühling oder jetzt arabische Winter, das ist das. Gott konfrontiert sich momentan mit den bösen Mächten des Islams. Und das hat nun mal Auswirkungen auf irdische Geschehen, was wir heute sehen in den Nachbarländern von Israel. Aber das wird zu einem wunderbaren Frühling führen und letztendlich ändern. Sich wieder verdrehen. Dieser arabische Frühling wird mit einem wunderbaren Frühling aufhören und nicht mit diesem Winter. Und das ist das, deswegen sagt Jesus auch in Matthäus 24 zu seinen Jüngern, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Das muss alles noch geschehen. Es gibt momentan einen Krieg im Himmel über den Nahen Osten. Warum? Weil Gott auch die Nachkommen Ismaels, die Nachkommen Esaus, die Araber, genauso lieb hat wie uns Juden. Und das ist nichts Neues, das steht schon alles in der Bibel. Wenn ihr davon lesen möchtet, dann müsst ihr einfach wieder, ich habe heute Morgen schon dafür geworben, das Alte Testament wieder neu zu entdecken. Da steht schon alles in den Propheten. Da steht nicht nur über Gottes Heilsplan für das jüdische Volk, da stehen auch sehr viele Kapitel über Gottes Heilsplan für die Araber. Weil Gott auch einen Heilsplan für die Araber hat. Wenn du wissen möchtest, wie es ausgehen wird im Iran, lesen wir Jeremia 49, letzter Vers. Wenn du wissen möchtest, wie es ausgehen wird in Ägypten, lest mal Jesaja 19. Steht alles in der Bibel. Mitten im Kapitel steht dann, und sie werden unseren Herrn erkennen. Die Ägypter. Da steht nicht, und ein Ägypter, und zwei Ägypter, oder ein Dorf, eine Stadt. Die Ägypter. Da gibt es eine kollektive Erlösung. Die Ägypter werden einmal kollektiv unseren Herrn Jesus erkennen. So wird das ausgehen für Ägypten. Und wenn du die richtigen Medien liest und nicht nur hier die Zeitungen, die Welt dir druckt, dann weißt du, dass es schon begonnen hat. In Ägypten haben die Kopten eine Kirche in einer Höhle eröffnet vor ein paar Jahren mit 70.000 Sitzplätzen. Nicht 17, 70.000. Mach das mal hier in Deutschland. Das gibt es in Ägypten, aber da tut sich was. Da gibt es schon, da gibt es Lobpreisveranstaltungen in Kairo, wo 10.000 Leute zusammenkommen, mitten in Kairo. Und wird Jesus gepriesen. Lobpreisveranstaltungen. Das steht in keiner Zeitung. So was liest man nicht in der Zeitung. Wenn auf dem gleichen Platz eine Demonstration mit 200-300 Leuten stattfindet, das bekommt ein Bild in die Zeitung. Aber wenn 10.000 Leute, Christen, Jesus preisen, mitten auf der Straße, das wird nirgendwo berichtet. Deswegen lasst euch nicht täuschen, wenn ihr nichts davon hört oder lest in den weltlichen Zeitungen, das heißt nicht, dass es nicht passiert. Da hat schon was begonnen. Gott ist schon am Wirken unter ihnen. Im Iran allein gibt es zwischen 4 bis 7 Millionen Christen schon, laut Open Doors, die alle noch muslimisch aussehen und in Moscheen gehen, die sich noch nicht outen als Christen. Aber ihr Herz gehört schon Jesus. Das ist ja lebensgefährlich dort. Und deswegen outen sie sich nicht, aber ihr Herz gehört schon Jesus Christus. Christus. Und ich bin davon überzeugt, dass auch die vielen Araber und Perser, Iraner, die hier hinkommen und Moslems, die kommen nicht umsonst hierhin. Gott macht keine Fehler. Die haben sich nicht verlaufen. Die kommen hierhin, weil du nicht rübergegangen bist, um sie zu Jesus zu führen. Davon bin ich überzeugt. Gott verzichtet auf keinen, weil er sie genauso lieb hat wie euch und wie uns. Er lässt alle 99 Schafe stehen und liegen und holt das eine zurück. Wir würden auf sie verzichten vielleicht, weil das zu gefährlich ist. Nee, da gehe ich nicht missionieren. Da gehe ich lieber in ein Land, wo noch Afrika, wo es ein bisschen einfacher, da hast du direkt Millionen Leute vor dir. Da werde ich ja sofort umgebracht. Da gehe ich lieber nicht hin. Wir haben irgendwie, auf gewisser Weise haben wir auf dieses Missionsfeld in den arabischen Ländern verzichtet. Auch wenn wir es nicht zugeben. Irgendwo im Hinterköpfchen, nee, das ist ja zu gefährlich, das geht ja nicht. Da muss ich woanders mir was aussuchen. Aber wenn wir auf sie verzichten, Gott hat sie nicht auf sie verzichtet, dann holt er sie hier hin. Und wir, Gott sei Dank, lesen wir natürlich auch viele negative Sachen, aber wir lesen auch sehr viele positive Sachen, wo diese Menschen zum Glauben an Jesus kommen und ständig getauft werden. Und ich bin auch realistisch, ich weiß, dass sich nicht alle bekehren werden, wäre schön. Aber wenn nur eine Handvoll von ihnen sich für Jesus entscheiden würden und bekehrt werden, und diese Handvoll Menschen dann als neue Christen zurückgehen in ihre muslimischen Länder und dort für Erweckungen sorgen, dann haben wir schon unser Ziel erreicht. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Christen ist, das Reich Gottes aufzubauen. Menschenfischer zu sein. Nicht gegen die Regierung zu schimpfen und nicht gegen Frau Merkel. Und das macht sie falsch und das muss sie so machen. Und wir wissen es immer besser. Unsere Aufgabe ist, laut der Bibel, ist, unsere Regierung und Präsidenten und Könige zu segnen und das Reich Gottes aufzubauen. Und so wird auch einmal diese Geschichte, Gott wird einmal wieder diese Familie zusammenführen.
Wow, ich bin gleich am Schluss. Ich sehe, es wird schon spät.
2 Minuten noch, dann komme ich zum Schluss. Aber nur ganz kurz. Es gibt auch in der Bibel ein prophetisches Bild, wie Gott diese Familie von Jakob und Esau wieder vereint. Wisst ihr, wo das steht? Du müsst ihr einfach die Geschichte, wo sie sich getrennt haben, weiterlesen. Ganz einfach. Die Bibel ist so einfach. Du brauchst keinen Theologen, der dir das erklärt. Du brauchst einfach nur das Wort Gottes zu lesen mit dem richtigen Geist, dann verstehst du das. Aber man muss es lesen. Und da steht, ihr kennt die Geschichte, wo nach vielen Jahren hat Esau sich mal wieder bei seinem Bruder angemeldet. Ich komme dich besuchen. Das ist dein Bruder, der geschworen hat, dich umzubringen. Kommt dich besuchen. Stellt euch vor, was Jakob sofort gedacht hat. Er hat seine Tage angefangen zu zählen. Er hat in die Hose gemacht. Er konnte die Nacht nicht schlafen. Er soll nicht schlafen, dass er mit dem Engel Gottes gerungen hat. Dann am nächsten Tag hat er gehört, Esau kommt ihm weiter entgegen. Das ist eine ernste Sache. Was macht Jakob? Er schickt erstmal seine weniger geliebte Frau nach vorne. Ja, das hat er. Er hat ja zwei. Eine hat er mehr geliebt, eine weniger. Und dann hat auch nicht geholfen. Was macht er? Er schickt ihm 400 Ziegen und Schafe. Bestechungsgelder. Das waren die Bestechungsgelder von damals. Interessant, Israel muss immer zahlen für Frieden. Das hat wahrscheinlich hier in der Bibel begonnen. Auch für Frieden mit Ägypten mussten wir die Sinai abgeben. Für Frieden mit Jordanien mussten wir uns verpflichten, jedes Jahr 90 Millionen Kubikmeter Wasser abzugeben. Damit wir Frieden bekommen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Auch hier versuchte Jakob, Frieden mit seinem Bruder zu machen, indem er ihn 400 Ziegen und Schafe schickt. Hat nicht geholfen. Seine Späher kamen zurück und sagten, der kommt weiter dir entgegen. Und Jakob wusste nicht, was er machen sollte. Und es blieb ihm nichts anderes übrig. Er kam schon immer näher und näher. Und dann lesen wir was ganz Interessantes in 1. Mose 33. Jakob selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da lief ihm Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wow, das war der Esau, der vor Jahren geschworen hat, seinen Bruder Jakob zu töten, umzubringen. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Das war schon ein anderer Esau. Das war ein wiedergeborener Esau.
Das war nicht derselbe Esau, sonst hätte er ihn umgebracht. Und dann lesen wir in Vers 8, und er fragte, was willst du denn mit jenem ganzen Herr, dem ich begegnet bin? Also diese vielen Schafe und Ziegen, die du mir da vorausgeschickt hast. Warum? Was hast du da gemacht? Jakob antwortete in Vers 8, ich wollte nur Gnade finden in den Augen meines Herrn. Ich wollte nicht, dass du mich umbringst. In anderen Worten. Jakob tat alles, um nicht umgebracht zu werden. Da antwortete Esau in Vers 9, ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Und dann in Vers 10, es wird immer besser. Sagt Jakob, oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand, denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich zu mir. Jakob hat plötzlich etwas entdeckt in Esau, und zwar eine Ausstrahlung Gottes in seinem Gesicht. Das sollten wir auch haben. Wenn Jesus in uns lebt, dann sollte man uns das von außen ansehen können. Diese göttliche Ausstrahlung, so wie Mose runterkam aus vom Berg. Aber wenn Jesus in uns lebt, dann sollten wir diese Göttlichkeit ausstrahlen. Und das hat Jakob gemerkt, dass dieser Esau anders ist als den, von dem er sich getrennt hat vor vielen Jahren. Und ich glaube, genau das geschieht auch in unseren Tagen. Davon berichten nicht die Medien, davon berichtet die Bibel. Und dass genau diese Konfrontation zwischen Gott und den bösen Mächten des Islams stattfinden heute, das Auswirkungen auf irdische Geschehen hat. Aber parallel dazu passieren solche Erweckungen in Ägypten, im Iran, und ein iranischer Pastor hat mir mal gesagt, dass das Beste, was im Iran passieren konnte, war die islamische Revolution. Seitdem kamen am meisten Menschen zum Glauben als vorher. Und wir werden staunen, wie viele, wenn sie, die Moslems, plötzlich die Freiheit bekommen und den Mut bekommen, sich zu outen als Christen. Wir werden staunen, wie viele von ihnen in unsere Kirchen strömen werden. Und so, und dann werden wir, das kommt immer zusammen, sehr oft, wenn ein Moslem zum Glauben an Jesus kommt, das kommt sehr schnell, meistens, oder sehr oft zusammen mit einer Liebe zum jüdischen Volk, zu Israel. Und dann werden sie eines Tages, wenn wir wieder versuchen, ihnen Ziegen anzubieten wie früher, oder Land und Gebiete, hier, nimmt das Westjordanland, macht euren Staat daraus, bitteschön, hier, nimmt Siedlung, und wir bieten ihnen wieder was an, und dann werden sie uns eines Tages, ich bin davon überzeugt, so wie Esau antworten, wo Esau zu Jakob sagte, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Wir haben genug Land, was brauchen wir, eure 2% Fläche, noch nicht mal Öl habt ihr. Behaltet, was ihr habt. Früher kamen wir, um euch zu töten. Heute kommen wir, um uns zu bedanken, dass euer Messias, euer jüdischer Messias, uns groß und stark und reich gemacht hat. Und dann werden die Juden sagen, was? Unser Messias, der gehört uns? Hey, gib uns mal wieder zurück. So werden einmal die Araber die Juden zur Eifersucht reizen. Das ist das, was Paulus sagt im Römerbrief. Das ist auch eure Aufgabe. Aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich glaube, dass wenn die Araber plötzlich mit einer Liebe zu den Juden ankommen, das wird uns umhauen. Das wird uns umwerfen. 1000 Jahre wurden wir gehasst, umgebracht. Kriege. Plötzlich kommen sie mit einer Liebe, so wie Esau, umarmte ihn, küsste ihn. Und dann wird Jakob entdecken, Mensch, der hat ja eine göttliche Ausstrahlung. Das möchte ich auch. Und so wird Gott einmal die Familie wieder vereinen. Und das wird nicht geschehen durch Landabgabe, durch eine Zwei-Staaten-Lösung. Das wird nicht geschehen durch Trump und nicht Merkel und nicht Netanyahu. Keiner wird das schaffen. Sondern das wird und kann nur geschehen durch den Friedensfürst Jesus Christus. Ich könnte noch lange über diese Geschichte, so eine spannende Geschichte, reden, aber den Rest könnt ihr euch hier in einem ganz interessanten Buch, noch ein Buch, das uns mein Rainer hinten geschrieben hat. Rainer, guckt mal, wer das ist hier. Schaut mal hinten, Scheinwerfer auf ihn. Das ist Rainer, mein Begleiter, und er ist auch Buchautor. Er hat noch ein tolles Buch geschrieben, neben dem Buch, was ich heute Morgen vorgestellt habe. Die Spur des brüllenden Löwen, da geht es um den Islam, besonders hier in Europa und in Deutschland. Du solltest wissen, wie die Moslems oder Araber, die hier hinkommen, wie sie ticken.
Weil ihr tickt anders und die ticken anders. Wir sind mit ihnen aufgewachsen in Israel. Wir alle ticken anders. Und erst recht die Araber, die hier hinkommen, die denken und ticken total anders als ihr aus dem Westen. Und da kommst du manchmal mit guten Absichten an, aber das verstehen die total falsch auf der anderen Seite. Und wenn du ihn erreichen möchtest, sie erreichen möchtest, mit dem Evangelium, dann musst du es richtig machen. Dann musst du wissen, wie die denken. Wie die was annehmen, aufnehmen. Und dafür ist dieses Buch wirklich gut. Das ist in einem tollen, einfachen Roman geschrieben, das hast du leicht durchgelesen, aber es hilft dir sehr zu verstehen, wie sie denken, wie sie was aufnehmen und verstehen. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, das ist ein tolles Buch, besonders wenn du auch beschäftigt bist, wenn du sie missionieren möchtest, damit sie das richtig annehmen, was du von Jesus erzählst. Es gibt vieles, das wir machen können, glaubt mir, wenn ich schon gerade beim Werbespot bin und reisen, wer noch nicht in Israel war, bieten wir ganz tolle Reisen an, eine Silvesterreise, eine Herbstreise, und das geht dann 10 Tage in Israel. Und also ehrlich gesagt, die Reisen sind ein bisschen teurer als andere Reisen, aber die sind auch ein bisschen besser. Nein, ja, alles was teurer ist, ist nun mal besser. Also ist natürlich ein bisschen. Aber es sind mal Reisen, mal was anderes. Man kann Sachen besichtigen, man kann in ein Zimmer gesteckt werden, in einem Hotel mit Aussicht auf die Garage von unten. Oder man kann die Aussicht auf ein schönes Meer oder auf schöne Landschaft genießen. Das ist ein Unterschied. Man kann den Petrusfisch am See Genezareth mit 500 Japanern in einer großen Halle essen, wo lange Tische aufgebaut sind. Nichts gegen Japaner. Aber du kannst es auch essen gemütlich in einem Restaurant mit Ausblick auf den See Genezareth. Und so haben wir diese Reise aufgebaut, die so ein Tick besonders ist. Ist natürlich auch ein bisschen teurer. Aber nehmt euch mal diese Prospekte mit. Kann ich euch wirklich empfehlen. Das wird eine super Reise. Und wir haben hier auch noch zwei Reiseveranstalter. Wo ist Barbara? Und steht doch mal auf. Die haben auch Reisen. Im Mai, ne? Mai dieses Jahres. Habt ihr Prospekte draußen? Wer noch im Mai nach Israel will, und der kann sich da auch von Ihnen dann Prospekte mitnehmen und sich direkt anmelden. Vielleicht geben sie auch euch heute direkt noch einen Anmeldungsrabatt. Ich weiß nicht. Und da habe ich noch ein interessantes Buch vorzustellen, die Endzeitprophetie. Das ist auch sehr interessant. Das ist eine Serie mit zwei Büchern. Und da geht es einfach auch, was für eine Rolle spielt Israel in der Endzeit? Was sagen uns die biblischen Jahresfeste über das zweite Kommen Jesu? Das ist sehr tief und wissenschaftlich geschrieben, aber sehr genau und sehr korrekt, kann ich auch nur empfehlen. So. Werbespot zu Ende. Nein, noch nicht. Wer noch nicht Adressen ausgefüllt hat für meinen Rundbrief, der darf das auch noch machen. Vielleicht gewinnst du einen Freiflug nach Israel. Aber dann möchte ich noch kurz dieses Projekt nochmal wiederholen, was ich heute Morgen vorgestellt habe. Weil ich habe es schon mal gesagt, heute Morgen ist, wie wichtig es ist, ihr habt eine Aufgabe als Christen. Ihr habt eine Aufgabe. Gott hat sich das jüdische Volk auserwählt, damit das Evangelium zu euch kommt. Und jetzt seid ihr auserwählt, also als Werkzeug. Gott hat die Juden gebraucht als Werkzeug, um das Evangelium zu dir zu bringen. Und jetzt hat er dich auserwählt, seitdem du dein Leben Jesus übergeben hast, auch als Werkzeug, aber diesmal möchte er dich gebrauchen, um das Evangelium zurückzubringen zum jüdischen Volk. Aber so einem Juden, der 2000 Jahre verfolgt wurde seitens Menschen, die sich Christen nannten, dem kannst du nicht sagen, weißt du, dieser Jesus, der dich 2000 Jahre verfolgt, ins Ghetto gesteckt hat, vergast hat, der liebt dich, der kommt dich jetzt zu erlösen. Das nimmt uns keiner ab. Die müssen das erstmal für möglich halten, dass von diesen Christen auch Liebe kommen kann. Und deswegen sagt Gott in Jesaja 40, Vers 1, tröstet mein Volk. Damit die zum ersten Mal nach 2000 Jahren den richtigen Jesus kennenlernen. Und es auch für möglich halten, dass von diesem Jesus, der bald kommen wird, von ihm auch Liebe und Erlösung kommen wird. Und das ist ein wichtiger Auftrag. Und da solltest du, und ich möchte dich bitten, doch mitzumachen. Wir haben hier ein Projekt, wir machen mehrere Projekte, aber das liegt mir besonders auf dem Herzen, weil in 5 Jahren, 10 Jahren haben wir da keine Gelegenheit mehr, da sind die alle verstorben. ein Projekt für Holocaust-überlebende Juden. Die größte Not der Holocaust-überlebenden Juden ist Einsamkeit. Und wir haben uns entschlossen, einfach ihnen ein paar Lichtpunkte, ein paar Leuchttürme in ihr einsames Leben zu setzen. Und das können wir nur mit eurer Hilfe, ob wir da vorbeigehen und sie besuchen, mal was reparieren, was vorbeibringen, Kleinigkeiten, einfach nur Aufmerksamkeit zu schenken. Und da kannst du wirklich ein Zeichen sein, ein Lichtzeichen sein für diese Menschen. Und die brauchen nicht mehr. Die brauchen kein neues Auto, die brauchen keine neue Wohnung, keine Luxussuite. Die brauchen einfach, dass jemand mal für eine halbe Stunde, für 10 Minuten vorbeikommt und fragt, wie geht's euch? Wir machen dann ab und zu auch so Feiern, so Geburtstagsfeiern. Da laden wir so mehrere von ihnen ein. Oder Feiertage wie Purim jetzt, haben wir was. Und Laubhüttenfest oder Freitagabend machen wir Feiern. Dann kommen sie dann so 50 von ihnen oder 100. Dann bestellen wir so eine warme Mahlzeit, bringen was Schönes, so Klezmer-Musik, machen wir so ein bisschen happy. Und die sind richtig begeistert. Mehr brauchen die nicht. Und das ist ein wichtiges Projekt. Und da möchte ich euch bitten, nehmt euch das hinten nachher mit und betet darüber. Vielleicht könnt ihr auch jemand kann auch eine Patenschaft gründen, starten mit einem dieser Holocaust-überlebenden Juden. Und dann schicke ich euch ein Foto von ihm zu und dann könnt ihr für ihn beten, könnt ihr ihn irgendwo hinhängen, auf dem Kühlschrank, nicht, oder irgendwo einrahmen und dann weißt du, das ist eine Person, die für von mir gesegnet wird. Aber denkt dran, das ist eure Aufgabe, ob ihr so Israel segnet oder durch euer Kommen mit Israel reisen, Israel segnet. Gott hat gesagt, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Und es gibt noch so viele Juden, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben. Die sich noch nicht vorstellen können, dass es Christen gibt, die Juden lieb haben können und noch vorbereitet werden müssen auf das Wiederkommen Jesu. Aber das heißt, wir haben noch viel Arbeit, aber nicht mehr viel Zeit, denn Jesus kommt bald wieder. Amen.